Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Vor genau einer Woche hatten wir hier im Deutschlandfunk Kultur eine bald 85-jährige Frau zu Gast, die uns beeindruckt hat. Enne Rappel, Gründerin und immer noch Vorsitzende der Jemenhilfe Deutschland. Sie hat Leid gesehen und entschieden zu helfen mit Geduld und Menschlichkeit. Hat sie eine Klinik und eine Schule im Jemen aufgebaut, die bis heute unter schwierigen Bedingungen Hilfe leistet. Über ihre Anfangszeit dort hat Enne Rappel Folgendes gesagt.
Die Jemeniten sind es nicht gewohnt, ihre Probleme zu debattieren. Im Jemen die Männer, die schießen. Ich habe das also auch erlebt. Es ist also eines der Mädchen vergiftet worden. Und das erste war Blutrache. Wir bringen die ganze Familie von der Mörderin um. Und dann habe ich gesagt, nee, ihr macht es nicht, ihr redet miteinander. Ihr erschießt die Söhne von denen, die erschießen eure Söhne. Wo soll das hinführen?
Ja, wo das hinführt, das sieht man überall auf der Welt, ob in Syrien, der Türkei, Afghanistan. Auch deutsche Diplomaten oder Organisationen vermitteln erfolgreich zwischen Konfliktparteien im Ausland. Was kann man daraus lernen, vielleicht auch für Konflikte bei uns im Land? Darüber wollen wir reden mit Professor Hans-Joachim Giesmann, Geschäftsführer der Berghof Foundation, einer Nichtregierungsorganisation, die in Konflikt- und Krisenregionen vermittelt. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Frau Rappel hat gesagt, die Jemeniten sind es nicht gewohnt, über ihre Probleme zu debattieren. Wie sehr ist es auch eine Frage der Kultur und Sozialisation, wie man mit Konflikten umgeht?
Ich glaube nicht, dass es zu sehr eine Frage der Kultur ist, sondern wir haben das Problem, dass bei besonders lang anhaltenden Konflikten das Vertrauen der Parteien zueinander so stark gesunken ist, dass sie befürchten, wenn sie sich in einen Dialog mit anderen hineinbegeben, nicht in einen konstruktiven Dialog münden, sondern dass dieser Dialog dann letztlich dazu führt, das bestehende Konfliktverhältnis noch zu vertiefen. Das heißt, es ist eher die Sorge davor, in einem solchen Dialog keine Ergebnisse erzielen zu können, und deshalb erleben wir sowas wie eine Verweigerung oder auch ein bewusstes Schweigen.
Aber ist es nicht doch ein bisschen mentalitätsabhängig auch, wie sehr die Emotionen in solchen Konflikten hochkochen?
Ja, natürlich spielen die Emotionen auch eine Rolle. Was verloren geht in diesen langanhaltenden Konflikten, ist die Gabe, einander zuzuhören. Die Meinungen sind so verfestigt, das Misstrauen ist so groß, die Vorurteile sind so tief, dass eben halt tatsächlich die Bereitschaft, sich in einen solchen Dialog hineinzubegeben, quasi auf den Nullpunkt sinkt.
Was heißt das dann für die Vermittlung? Muss man da bisweilen auch mal komplett vergessen, wie man selber so funktioniert, und wirklich versuchen, sich in diesen Konflikt reinzudenken, in die Köpfe der Menschen dort?
Also ich denke, das Allerwichtigste ist in der Tat, die eigene Rolle sehr kritisch und bescheiden zu bewerten und nicht mit der Annahme, in einen solchen Konflikt hineinzugehen, man wisse alles besser. Und man sollte eigentlich die Parteien nur davon überzeugen, dass das, was man selber weiß, eigentlich die Lösung ihrer eigenen Probleme ist. Es geht eigentlich eher darum, wirklich einen Raum zu schaffen, in den die Parteien hineingehen können, der vertrauensvoll ist, der auch geschützt ist. Um es ein bisschen konkreter zu machen, wir haben in den letzten Monaten gerade in Afghanistan versucht, eben nach Jahrzehnten von Krieg die Konfliktparteien in einen Dialogprozess hineinzubewegen, mit ihnen darüber zu sprechen. Der Weg, dies zu tun, geht dann darüber, dass man zunächst das Vertrauen in den Prozess als solches entwickelt, bevor man über die inhaltlichen Positionen spricht.
Trotzdem muss man solche verfeindeten Parteien ja überhaupt erstmal an einen Tisch kriegen. Wenn wir nochmal auf das Beispiel vom Jemen eben zurückkommen, das kann ja kaum funktionieren, indem man so ganz naiv sagt, hört mal auf, euch gegenseitig zu erschießen, das macht keinen Sinn, wir reden jetzt mal.
Ja, nee, das ist sicherlich eine Ausnahme, wenn das gelingt. Am Schluss steht man in einer Situation, dass man zwar diesen Prozess noch unterstützen und begleiten kann, aber natürlich sehr stark auch davon abhängt, vom Willen der Konfliktparteien einen Ausweg zur Fortsetzung von Gewalt zu suchen.
Vielleicht auch ein bisschen davon, wie gut es gelingt, die Wut der Menschen in den Griff zu kriegen, die Wut, das Gefühl zu haben, unterdrückt zu werden. Es geht um Ansehen, es geht um Menschen und Völker, die sich ungerecht behandelt fühlen. Auch in Deutschland sind viele Menschen wütend, weil sie sich abgehängt fühlen oder Angst haben, es irgendwann zu sein, und machen andere dafür verantwortlich. Wie beobachten Sie die Entwicklung hier?
Sie treibt mich macht mich auch besorgt. Wir sehen eine zunehmende Polarisierung in unserer Gesellschaft. Nicht unbedingt jetzt eine flächendeckend sichtbare Bereitschaft zur Anwendung von Gewalt. Das sind immer noch Ausnahmephänomene. Aber die Tatsache, dass die Diskussions- und Dialogbereitschaft abnimmt und bestimmte Tabus rhetorischer Art gebrochen werden, ist ein Zeichen für eine sich verändernde Diskussionskultur, ein zunehmendes Unverständnis für die Rolle der demokratischen Parteien als Vertreterinnen und Vertreter von öffentlichen Meinungen. Das ist eine Entwicklung, die muss uns besorgt machen, und ich denke, dass dies auch eine Aufgabe ist, die nicht einzelnen Akteuren obliegen kann, sondern hier müssen wir uns eigentlich alle an die eigene Nase fassen und fragen, was wird eigentlich aus unserer demokratischen Gesellschaft, aus unserer Diskussionskultur? Wollen wir das zulassen oder sind wir bereit, eben auch inklusiv Prozesse aufzusetzen? Das heißt also nicht bestimmte Akteure per se auszugrenzen, sondern das Gespräch zu suchen, um Alternativen zu definieren, die den Menschen dann auch entgegenkommen.
Inwiefern können wir da aus all den Erfahrungen, die Sie und andere Vermittler in internationalen Konflikten gesammelt haben, vielleicht auch für Deutschland etwas lernen?
Der entscheidende Punkt ist der, den ich eben schon gesagt habe, nämlich der Verzicht auf die Ausgrenzung. Ich habe dieser Tage gelesen, dass die Mehrheit von Wählern und Wählerinnen der AfD besorgt ist, dass die Partei möglicherweise zu weit rechts stünde in unserer Gesellschaft. Das zeigt ja, dass es offensichtlich eine Diskrepanz gibt zwischen dem Ausdruck, der also dazu führt, auch bestimmtes Wählerverhalten zu beeinflussen, und der tatsächlichen Wahrnehmung in der Gesellschaft. Und ich denke, das muss man ernst nehmen. Man muss auf diese Stimmen eingehen und versuchen, den konstruktiven Dialog in alle Bereiche der Gesellschaft zu tragen.
Herr Giesmann, wenn man so lange mit Konfliktlösung und Dialog, Vertrauensbildung beschäftigt ist wie Sie, was lernt man über die Menschen?
Ja, man lernt schon, dass man geduldig sein muss, dass man, glaube ich, auch zuhören muss in erster Linie, um zu verstehen, was die tiefer liegenden Interessen und Motive hinter geäußerten Positionen ist. Und wenn es gelingt, diese tiefer liegenden Motive und Interessen zu verstehen, dann wird es auch möglich sein, lebensfähige Alternativen zu entwickeln, die dann für die Menschen auch attraktiv sind, ihnen nachzueifern, wie zu verfolgen.
Der Politikwissenschaftler und Geschäftsführer der Berghof Foundation, Hans-Joachim Giesmann. Ich danke Ihnen.
Bitteschön.